Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eskalation im Nahen Osten. Am Morgen haben Israel und die USA mit Luftangriffen auf Iran begonnen. Explosionen waren in Teheran und anderen Städten zu hören und zu sehen. Iranische Medien berichteten unter Berufung auf Rettungskräfte von Hunderten Toten und Verletzten. Iran reagierte mit Raketenangriffen zunächst auf israelische Städte, später dann auch auf militärische Einrichtungen der US-Streitkräfte in den Nachbarländern am Persischen Golf.
Die amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran und die Hauptstadt Teheran halten auch in diesen Stunden an. Schon am Morgen sollen laut israelischer Medien der oberste Führer des Irans, Ayatollah Khamenei, und Präsident Pezeshkian Ziele gewesen sein. Ihr Schicksal ist aktuell noch ungewiss. Diese Aufnahmen der israelischen Armee aus dem Westen Irans sollen zeigen, dass vor allem Stützpunkte und Raketenstellungen des iranischen Militärs und die Revolutionsgarden getroffen werden. Doch sind Bilder und Informationen beider Seiten kaum zu überprüfen. So soll laut iranischer Stellen in der Stadt Minab ein Angriff diese Mädchenschule zerstört haben. Viele Kinder seien getötet worden. Endgültig bestätigen lässt sich dies jedoch noch nicht. Die iranischen Gegenangriffe begannen schon am Vormittag. Wie hier in Bahrain wurden in mehreren Golfstaaten US-Militärstützpunkte und andere Ziele getroffen. Die iranische Revolutionsgarde meldet auch Angriffe auf die mächtige US-Flotte im arabischen Golf. Ich war in Kontakt mit unseren arabischen Nachbarn, so der iranische Außenminister im US-Fernsehen. Ich erklärte ihnen, dass wir nicht die Absicht haben, sie anzugreifen, sondern dass wir die amerikanischen Stützpunkte in Notwehr attackieren. Wir können nicht einfach zusehen, wie sie uns angreifen, ohne zu reagieren. Seit dem Morgen fliegt die israelische Luftwaffe Angriffe auf den Iran. Gleichzeitig herrscht höchste Alarmbereitschaft im ganzen Land. Diese Bilder aus Tel Aviv am Abend sollen den Abschuss iranischer Raketen wie auch Drohnen durch das israelische Verteidigungssystem zeigen. Während viele Israelis fast durchgehend Schutz suchen müssen, fordert Premierminister Netanyahu die iranische Bevölkerung zum Sturz des Mullah-Regimes auf. Das iranische Volk in seiner ganzen Vielfalt, Perser, Kurden, Aserbaidschaner, Belutschen, Abchasen und alle anderen Bürger dieser wunderbaren Nation, dies ist eure Chance, einen neuen und freien Iran zu errichten. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Am Abend wirkt Teheran wie verlassen. Per SMS waren die Bürger am Nachmittag aufgerufen worden, die Stadt, wenn möglich, zu verlassen.
Ja, und in Tel Aviv spreche ich jetzt mit Christian Limpert. Was können Sie uns über die aktuelle Lage in Israel sagen?
Die Lage bleibt angespannt. Die meisten Menschen hier haben, wie wir, den Tag im Schutzraum verbracht. Es gab immer wieder Luftalarm. Israelisches Militär und Gesundheitsbehörden melden, dass es keine signifikanten Schäden gegeben habe, dass 89 Menschen leicht verletzt worden seien. Allerdings gibt es auch Bilder und Meldungen, wonach doch einige iranische Raketen nicht abgefangen werden konnten. Genaue Schäden und Orte können wir derzeit nicht verifizieren, denn es gilt hier eine Militärzensur. Und jetzt am Abend blicken alle Menschen hier auf die bevorstehende Nacht und fragen sich, ob es erneut Luftalarm durch iranische Angriffe hier geben wird.
Gibt es Informationen darüber, wie lange Israel und die USA diese Angriffe fortsetzen wollen?
Premierminister Netanyahu hat gerade ein Statement gegeben. Er hat gesagt, es dauert, solange es dauert, hat die Menschen in Israel auf mehrere Tage, auf eine längere Zeit Konflikt eingeschworen. Einige Beobachter hier sagen, dass dieser Angriff heute so massiv war, dass es möglicherweise ein kurzer Krieg werden könnte. Das ist aber nur eine Leseart, denn unklar ist, wann das neu ausgerufene Ziel Regimewechsel im Iran von Trump und Netanyahu erreicht ist und vor allem, wie genau dieses Ziel erreicht werden soll.
Christian Limpert, vielen Dank nach Tel Aviv. Schauen wir jetzt auf den Iran. Aus Istanbul ist uns Katharina Willinger zugeschaltet. Was hören Sie aus dem Land? Wie sind dort die neuesten Entwicklungen?
Also im Zentrum dieser Angriffe scheint die iranische Führungsebene zu stehen. Das ging ja auch schon aus dem Video von Donald Trump hervor, das er heute Morgen gepostet hatte. Es gibt viele Gerüchte, ob der oberste Führer im Land, Ayatollah Khomeini, der das Sagen ja bei allen Belangen hat, ob er getroffen wurde. Es gibt Satellitenbilder von seinem Wohnsitz, die eine große Zerstörung zeigen. Die Frage ist aber, hat er sich zum Zeitpunkt des Angriffs dort aufgehalten? Man muss davon ausgehen, dass das Regime alle Infos über seinen Verbleib, Verletzungen oder sogar seinen Tod so spät wie möglich herausgeben würde, aus Sorge Schwäche zu zeigen und vielleicht damit auch die Bevölkerung zu motivieren, auf die Straße zu gehen. Vor wenigen Minuten kam allerdings die Meldung in iranischen Medien, dass die Schwiegertochter und der Schwiegersohn von Khamenei bei den Angriffen getötet worden sein soll. Das Internet ist nach wie vor sehr stark eingeschränkt. Wir erreichen Kontakte nur vereinzelt. Uns wird geschildert, dass viele Menschen jetzt am Abend zu Hause ausharren, teilweise in Garagen, denn Schutzräume hat die Bevölkerung im Gegensatz zur Führungselite nicht. Und am Abend, das wurde uns auch berichtet, gab es immer wieder Luftangriffe bzw. Explosionen. Was genau da ins Visier genommen wurde und was getroffen wurde, das wissen wir zur Stunde nicht.
Katharina Willinger in Istanbul war das. Vielen Dank. Noch am Donnerstag hatten die USA und Iran in Genf miteinander verhandelt. Doch offenbar war Teheran nicht zu einem Verzicht auf sein Atomprogramm bereit, wie US-Präsident Trump nach den Gesprächen erklärte. Zuletzt hatte er immer wieder mit militärischer Gewalt gedroht, sollte Iran nicht einlenken. Es war bei Drohgebärden geblieben bis heute.
Es ist mitten in der Nacht in Florida, als der Präsident die Angriffe auf Iran in einer Videobotschaft verkündet. Das Militär der Vereinigten Staaten hat eine massive und andauernde Operation begonnen, um diese bösartige, radikale Diktatur davon abzuhalten, Amerika und unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu bedrohen. Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Rüstungsindustrie dem Erdboden gleichmachen. Ziel des Einsatzes sei es, das iranische Atomprogramm zu stoppen und einen Regimewechsel zu erzwingen, so Trump. Flugzeugträger, Kampfjets, bis zu 40.000 US-Soldaten. Der Präsident hat das größte Militäraufgebot seit 2003 in der Region zusammengezogen, in der die Amerikaner ohnehin über zahlreiche Militärbasen verfügen. Nach den Angriffen meldet sich auch der Sohn des letzten iranischen Schahs, der in den USA im Exil lebt. Für einige ein Hoffnungsträger, andere lehnen ihn als undemokratisch ab. Es sind wir, die Bürger des Iran, die die Arbeit in diesem letzten Kampf verrichten müssen. Die Zeit, auf die Straße zurückzukehren, ist nah. Die US-Demokraten kritisieren die Angriffe im Iran als illegal. Die Amerikaner wollen keinen weiteren endlosen und teuren Krieg im Nahen Osten, so Chuck Schumer, der Anführer der Demokraten im Senat. Auch in Umfragen vor dem Militäreinsatz haben sich die meisten Amerikaner gegen einen Angriff ausgesprochen.
Ja, Gudrun Engel, in Washington, geht Trump mit den Angriffen innenpolitisch also ein hohes Risiko ein?
Er geht sogar ein extrem hohes Risiko, denn er ist ja angetreten zur Wahl, indem er gesagt hat, ich bin ein Friedenspräsident, der Kriege beendet und nicht neue anzettelt. Und dafür haben ihn die Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt. Und wie gerade gehört, die Mehrheit lehnt Kriegseinsätze ab. Außerdem ist es ja so, dass er jetzt nicht nur das Ende des Atomprogramms fordert, sondern auch sagt, er fordert einen Regimewechsel. Es ist vollkommen unklar, wie lange so etwas dauert. Und wenn es dadurch einen Krieg gibt oder er auch mehr Geld braucht für diesen Einsatz, spätestens dann muss der Kongress hier zustimmen. Wir hören, dass die Mitglieder des Kongresses jetzt wieder auf dem Weg hierher in die Hauptstadt sind, nach Washington, zurück zu einer Unterrichtung zu diesem Vorfall, die morgen stattfinden soll. Und das große Glück von Donald Trump bislang ist, dass es noch keine toten amerikanischen Soldaten gegeben hat, weil wir bislang ja von Luftschlägen ausgehen. Aber sollte sich das ändern, wird sich die Lage hier noch mal verschärfen.
Gudrun Engel in Washington, danke für die Einschätzung. Für die Weltwirtschaft könnte die Eskalation verheerende Folgen haben. Iran blockiert offenbar den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, eine Schlüsselroute des Ölhandels. 20% des weltweit verbrauchten Öls passieren die Meerenge eigentlich. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs zum offenen Meer und somit wichtiger Zugang vieler Golfstaaten zum Welthandel. Das Nadelöhr ist mehr als 30 Kilometer breit, die Fahrrinne für Schiffe nur 7 Kilometer. Anna Osius beobachtet von Dubai aus für uns die Lage am Golf. Was hören Sie? Fahren denn überhaupt momentan noch Schiffe durch die Straße von Hormus?
Nein, momentan sollten faktisch keine Schiffe mehr durch die Straße von Hormus fahren. Das haben die Iraner wirklich unmissverständlich deutlich gemacht. Britische und europäische Schiffe sollen entsprechende Warnungen erhalten haben. Auch die Amerikaner betrachten die Passage als sehr gefährlich, weil es eben jederzeit sein kann, dass die Iraner ein Schiff angreifen. Und damit scheint die Straße von Hormus die Meerenge faktisch lahmgelegt.
Wie groß ist die Bedeutung der Meerenge für die Weltwirtschaft?
Ja, diese Meerenge, die Straße von Hormus, ist so etwas wie das ökonomische Nadelöhr für den weltweiten Ölhandel. Wir müssen uns vorstellen, rund 20% der weltweiten Ölvorräte gehen jeden Tag der Lieferungen durch die Straße von Hormus. Damit hat eine faktische Schließung natürlich unmittelbare Auswirkungen auf den Weltmarkt. Lange hatte man gehofft, dass die Iraner es nicht tun würden. Jetzt scheint alles anders und damit dürfte sich das unmittelbar auswirken auf die Weltwirtschaft, zumindest kurzfristig.
Anna Osius, danke nach Dubai. Zur Lage im Iran und der Region gibt es heute einen ARD-Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Sendung. Und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden auf tagesschau24 und tagesschau.de, zum Beispiel mit unserem Live-Blog. In Deutschland haben heute wieder Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in fast allen Bundesländern lahmgelegt. Nur Niedersachsen und Baden-Württemberg waren ausgenommen. Viele Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen standen still. Allein in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Schätzung der Gewerkschaft Verdi 7.000 Beschäftigte. Im Tarifstreit mit den zumeist kommunalen Betrieben will Verdi so Druck ausüben. Morgen früh soll der Nahverkehr aber vielerorts wieder anlaufen. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat St. Pauli mit 1:0 in Hoffenheim gewonnen. Damit feiern die Hamburger wichtige 3 Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Hoffenheim in Blau vergibt gleich zu Beginn mehrere gute Möglichkeiten. So wie hier Kramaric und anschließend Prömel gegen St. Paulis überragenden Torwart Nikola Vasa. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte erzielt Matthias Pereira-Lage die Führung für die Gäste. Es ist das erste Bundesligator des Franzosen. St. Pauli hatte zuvor erst einmal auswärts gewonnen. Das Team verteidigt diese Führung dann bis zum Ende mit einer herausragenden Leistung ihres Schlussmannes Nikola Vasi, der 9 zum Teil großartige Paraden zeigt. St. Pauli feiert den 2. Bundesligasieg in Folge und bleibt zum ersten Mal in diesem Jahr ohne Gegentor.
So feiert Werder das Ende der Sieglosserie und den wichtigen Erfolg über Heidenheim. 13 Spiele haben die Bremer in Grün zuvor nicht gewonnen. Nach 57 Minuten erlöst Jovan Milošević die Gastgeber mit dem verdienten Treffer zum 1:0. Werder vergibt etliche Großchancen im Laufe der Partie. Erst in der 7. Minute der Nachspielzeit das entscheidende 2:0 für die Gastgeber durch das Eigentor von Behrens. Bremen mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Die Heidenheimer hingegen haben nun kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt.
Und hier der Blick auf die weiteren Ergebnisse. Mönchengladbach Union Berlin 1:0. Leverkusen Mainz 1:1. Im Topspiel zwischen Dortmund und den Bayern steht es kurz vor Schluss 1:2. Gestern trafen Augsburg und Köln aufeinander. Endstand 2:0. Morgen dann noch 3 Spiele. Stuttgart empfängt Wolfsburg. Frankfurt trifft auf Freiburg. Und Hamburg spielt gegen Leipzig. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 1. März.
Hoher Luftdruck beeinflusst unser Wetter. Gleichzeitig machen sich Wolken schwacher Tiefs bemerkbar. In der Nacht anfangs im Norden einzelne Schauer, an der See stürmisch. Im Süden regnet es ab und an. Am Tag Sonne und Wolken, wobei es in der Mitte am sonnigsten ist. Im Süden eher grau und gelegentlich nass, im Nordosten nur vereinzelt Schauer. In der Nacht 7 Grad am Inn, minus 1 Grad in einigen Tälern in der Mitte. Am Tag wird es mit 16 Grad im Breisgau am mildesten. Die Aussichten. Am Montag vor allem im Süden neblig, sonst sonnig oder locker bewölkt, im Nordosten einzelne Schauer. Am Dienstag, anfangs vom Süden bis in die Mitte gebietsweise Nebel, dann viel Sonne, ähnlich sonnig verläuft der Mittwoch, wobei es im Norden gebietsweise trüb ist, bei Sonne bis 18 Grad.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr schaut Julia Niharika-Senn auf die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse im Iran. Dazu Analysen und Einordnungen mit unseren Korrespondenten in der Region und ein Gespräch mit dem Nahostexperten Daniel Gerlach.